Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die Politikwissenschaftlerin und US-Expertin Catherine Klüver-Eschbuck ist mein Gast hier heute. Sie kommt von der Bertelsmann Stiftung und wir sortieren gemeinsam das, was heute wichtig ist. Mehrere tausend Menschen haben zum Auftakt des Parteitags der Demokraten in Chicago gegen US-Militärhilfe für Israel demonstriert. Die jüdische Allgemeinde berichtet zum Beispiel, dass bei den Protesten ein Ende des Vorgehens gegen die Hamas in Gaza gefordert wurde und hat das als Verherrlichung von palästinensischem Terror interpretiert. CNN hat sich auf die Polizei berufen, hat gesagt, 4 Menschen sind festgenommen worden, nachdem die einen Sicherheitszaun in der Nähe des Veranstaltungsortes durchbrochen haben. Und da ist auf jeden Fall ordentlich Druck im Kessel bei diesem Thema. Es wird ja auch immer wieder genannt als mögliches wahlbestimmendes Thema in den Swing States, also in Michigan zum Beispiel. Catherine Klüver-Eschbuck, wie kann Harris diesen Balanceakt irgendwie hinkriegen zwischen jüdischen potenziellen Wählern, aber eben auch dem sogenannten Arab Vote in Michigan zum Beispiel, wo eben die Community von arabischstämmigen Menschen sehr groß ist und die dann eben auch auf die Straße gehen und sehr lautstark ihrer Meinung Ausdruck verleihen?
Also das ist für Sie als Teil dieser Regierung kein unschwieriger Moment natürlich. Sie hat es interessanterweise schon Anfang des Jahres geschafft, sich von der klassischen Biden-Linie der Unterstützung für Israel, aber weiterhin zu versuchen, auf Israel einzuwirken, quasi die humanitären Folgen des Rückschlags gegen die Hamas in der Folge dieses grauenhaften Anschlags, der grauenhaften Geiselverschleppung im Oktober des letzten Jahres. Sie hat für sich eine Nuance gefunden, indem sie zum Beispiel im März sich mit Benny Gantz getroffen hat, der damals noch Teil des Kriegskabinetts von Benjamin Netanyahu war, aber gegen die Linie von Benjamin Netanyahu schon entsprechende Striche gezogen hat. Sie hat es zum Teil etwas einfacher als Joe Biden, weil sie mit Doug Emhoff verheiratet ist, der Second Gentleman, also die Nummer 2 im Gespann dieser Ehe, der sich über die verschiedenen Monate jetzt mit den Studentenprotesten auf den verschiedenen Universitätscampussen immer wieder eine Stimme war, die ganz stark sich ausgesprochen hat gegen den flammenden Antisemitismus, der teilweise aus diesen Protesten herausschlug, der immer wieder zu sich gebeten hat, verschiedene Gesprächskreise eröffnet hat. Das hilft ihr, weil sie dann als jemanden sieht, der einerseits die ganz schwierige Nuancierung der Politik und vor allen Dingen auch der Verhandlungsangebote, die Antony Blinken gerade macht. Jetzt ist er auf dem Weg nach Ägypten, gestern sich lange getroffen mit Benjamin Netanyahu in dieser sehr verschärften, sehr schwierigen Situation, in der immer noch darauf gewartet wird, wie reagiert eigentlich der Iran, wie reagiert im erweiterten Schritt die Hezbollah auf die Aktionen der israelischen Regierung über die letzten paar Wochen. Das ist also jetzt quasi eine diplomatische Situation unterm Brennglas. Und es wurde gestern auf dem Parteitag auch immer wieder betont, sie habe sich auch an dieser diplomatischen Lösung, am nach vorne drehen dieser diplomatischen Lösung beteiligt. Sie hat immer wieder betont, dass das, was mit den Zivilisten im Gazastreifen passiert, ein Unrecht ist, dass man über diese vielen Menschenleben in keiner Weise politisch hinwegsehen kann, dass man das ganz stark mit in den Fokus nehmen muss, dass man auch da Druck ausüben muss auf den Verbündeten Israel. Und so hat sie sich in verschiedener Art und Weise abgesetzt und nuanciert. Aber wenn sie das Zepter selber in der Hand hat, wenn sie das durchführen muss, was im besten Fall Antony Blinken als Vorlage bringen kann, diesen dreiteiligen Plan aus dem November, dann muss sie das umsetzen. Und dann muss sie das leisten können, was viele den USA schon absprechen, nämlich dass die USA wirklich einwirken kann auf schwierige Verhandlungspartner, auf schwierige Verbündete wie eben Israel unter dieser Regierung. Das muss man nochmal betonen.
Das finde ich auch ganz spannend, so diese innenpolitische US-Sichtweise jetzt auch auf das, was US-Außenminister Blinken da auf seiner Verhandlungsreise probiert. Also es steht ja jetzt offenbar ein Rahmenabkommen, dem Israel zugestimmt haben soll. Das sieht vor, erstmal so eine 6-wöchige Waffenruhe, die Freilassung einer ersten Gruppe Geiseln, dann sollen palästinensische Häftlinge aus Israel freikommen, dann soll Israel Truppen aus bewohnten Gebieten im Gazastreifen abziehen, bevor es dann zu einer dauerhaften Waffenruhe kommen könnte und die letzten Geiseln freikommen könnten.
Und der Wiederaufbau des Gazastreifens?
Stimmt, das steht dann auch noch auf der Agenda. Und das klingt ja jetzt erstmal nach so einem leisen Hoffnungsschimmer, wenn Israel zumindest schon mal gesagt hat, okay, wir könnten uns damit anfreunden. Die Hamas hat das eigentlich im Vorhinein schon abgeräumt, aber es wird ja jetzt zumindest international schon so als leise Hoffnung gesehen. Also ist das schon was auch auf dem Parteitag jetzt für Harris eine Hilfe sein kann?
Also in dem Moment ist es auf jeden Fall eine Hilfe. Es ist eine Hilfe, solange Anthony Blinken spricht. Wenn Anthony Blinken quasi bis Ende dieser Woche weiter verhandelt, dann kann sie in das Gespräch gehen in der Arena. Es ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es Delegierte gibt übrigens, die auf der Basis, auf dieser einzigen Basis, und das sind die Non-Committed-Delegierten, die, wenn es zum Roll-Call kommt, alle 50 Bundesstaaten werden als Teil dieses Parteitags nochmal abgefragt. Das hat bei diesem speziellen Parteitag weniger Wertung, weil die Demokraten das schon virtuell gemacht haben, aber dennoch das Prozedere wird es geben. Und die werden ganz klar sich auch in der Halle nochmal äußern und kritisch äußern. Also für den Moment wird sie quasi erstmal politisch durch diese Woche kommen, solange Anthony Blinken mit den Kataris und mit der ägyptischen Regierung weiterhin die Brücke, und so wird ja auch dieses Abkommen beschrieben, ein Brückenabkommen, versucht, die Brücke zu schlagen zu dem neuen Hamas-Anführer auch. Aber wenn man nochmal diplomatisch sich anschaut, was sind die Teile des Abkommens, Sie haben es gerade aufgeführt, dann ist es für die Hamas natürlich auch zum Teil jetzt gerade nach dem politischen Schlag des Mordes des ehemaligen Hamas-Führers durch Israel und die Verschärfung der Situation natürlich auch schwierig, da Ja zu sagen, oder beziehungsweise könnte ich mir vorstellen, dass das jedenfalls das ist, was intern besprochen wird. Denn das wird einem Mann, der in israelischen Gefängnissen quasi erst hyperpolitisiert worden ist, in diese menschenverachtende Richtung, dass er als Vordenker des Anschlags des 7. Oktober gilt. Das ist ganz schwierig zu sehen, wie dann, also dass der Gefangenenaustausch auf der palästinensischen Seite ihn in seiner eigenen Person, er muss sich ja auch etablieren als Kopf dieser radikalen und menschenverachtenden Bewegung, dass ihm das hilft. Also irgendwie werden sie da versuchen müssen, ihn da an Bord holen zu können, denn es stimmt, dass das Brennglas zeitlich, das ist einfach so eng, denn der Iran, das wissen wir jetzt, nimmt sich heraus, dass es weiter einen Rückschlag in Anführungszeichen auf Israel geben soll. Das sind ganz, ganz gefährliche Momente, und das hat Anthony Blinken auch nochmal vor seiner Abreise nach Ägypten betont. Das ist jetzt mitunter die einzige letzte Chance, und er meint das im Hinblick auf eine Möglichkeit einer größeren Eskalation, eines totalen Ausbordens im Nahen Osten, das wieder einzuholen. Und wie man diesen hyperradikalen Anführer der Hamas an einen Verhandlungstisch bringt zu diesen Punkten, das wird auf der Basis der Punkte, die hier stehen, sehr schwierig, wenn er umgekehrt seine Position bei seinen Anhängern verteidigen muss.
Und während wir das diskutieren, gibt es eine aktuelle Meldung vom Vormittag, die auch nicht unerwähnt bleiben soll, weil sie doch wichtig ist. Das israelische Militär hat die Leichen von 6 Geiseln geborgen. Die Familien seien informiert worden, hat das Militär gesagt. Und das Büro von Ministerpräsident Netanyahu hat das nochmal bestätigt. Die waren in der Nacht aus der Gegend um Khan Yunis im Süden des Gazastreifens geholt worden. Also auch diese Diskussion läuft parallel da natürlich immer weiter.
Das wird für viele israelische Familien natürlich im ersten Moment einerseits eine traurige Realität sein, eine sehr schmerzhafte Erinnerung an diese schrecklichen Stunden nach dem 7. Oktober, eine Ungewissheit, aber eben auch eine Gewissheit bringen, ihre Angehörigen, ihre Liebsten zu Grabe tragen zu können. Aber das ist eben auch Teil dieser Verhandlungen, das soll der dritte Teil sein, die Bergung der Verstorbenen. Wenn die israelische Regierung dazu eine Verhandlung mit der Hamas gegebenenfalls gar nicht brauchen könnte, das selber leisten kann, auch das verändert die Situation am Verhandlungstisch. Aber im ersten Moment gilt mein Mitgefühl natürlich den Familien.
Catherine Klüver-Eschbrook hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.